Sonntagabend, 20.15 Uhr, der Tatort im Ersten. Es ist ein beliebtes Ritual. Im Schnitt treffen sich so an die 10 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher und sie alle haben anschließend was zu besprechen, am nächsten Morgen im Büro oder auch am Arbeitsplatz. Und Stefan Scherer ist Professor für moderne Literatur am Karlsruher Institut für Technologie und führender Tatortforscher in Deutschland. Guten Morgen, Herr Scherer.
Einen schönen guten Morgen.
Haben Sie gestern Tatort geguckt?
Ja, natürlich, aber es war eine Wiederholungssendung. Das heißt also keine Erstausstrahlung und da ist das Interesse nicht so groß wie bei den Erstausstrahlungen.
Ihr Interesse oder das von allen?
Das der Zuschauer, die Quoten sind nicht ganz so hoch. Der hatte vor 2 Jahren nur 7,5, das war ein bisschen unterdurchschnittlich, was aber darauf verweist, dass der eher gut war, der Borowski und der Stille Gast. Und gestern waren die Quoten, wie ich höre, ein bisschen niedriger.
Ja, 6,37.
Das ist eben die Sommerpause und das ist auch der Grund für die Sommerpause.
Mhm. Wieso sagen Sie, wenn ein guter Tatort läuft, dass die Quoten da niedriger sind?
Es gibt eine Korrelation. Also hohe Quoten hat Bernard Thiel. Die setzen ja grundsätzlich auf Komödie. Dramedy nennt das die Serienforschung. Also die durchgängige Verbindung der Krimi-Handlung mit komischen Elementen. Und das ist erfolgreich. Borowski ist gut, das ist einer der besten Folgen.
Der spielt gut, finde
ich. Der spielt gut, als Schauspieler sehr gut und die Folge war auch sehr gut, wo auch dann der Täter dann wegkommt. Aber das ist dann insgesamt zu düster und dann schalten die Zuschauer doch tendenziell auch eher ab.
Mhm. Also wirklich untypisch, Sie haben es gerade angedeutet, ist, dass das Ende nicht gut ausgeht. Also es ist kein Happy End, also
genau.
Der Täter entkommt auf den letzten Drücker. Ja. Untypisch für einen Tatort eigentlich.
Nee, das kommt gelegentlich vor, das darf der Tatort sich nur nicht ständig leisten, weil am Ende der Folge wird die Ordnung der Dinge wiederhergestellt, das Gute siegt und das ist die psycho- und sozialhygienische Funktion des Tatort am Sonntagabend, dass man beruhigt ins Bett gehen kann und am nächsten Tag reden kann über ihn, das heißt auch sich über ihn aufregen kann. Aber dass der Täter entkommt, kommt schon gelegentlich vor. Also von Dominik Graf gibt es einen Tatort, Frau Bu lacht. Da wird die Täterin aus Thailand auch am Flughafen entlassen. Das heißt, die ermöglichen ihr die Flucht ins Flugzeug.
Wie kommt es denn, dass Sie als seriöser Literaturprofessor sich mit sowas Profanem wie dem Tatort befassen?
Also erstens gucke ich viel Fernsehen und auch natürlich viel Tatort. Und in letzter Zeit hat sich ja auch dann die Serienlandschaft geändert. Man spricht von Quality TV. Das sind die amerikanischen Serien. Und der Tatort macht im Grunde, seitdem er existiert, seit 1970, Quality TV. Also anspruchsvolle Filme im Fernsehen. Und das ist für einen Kulturwissenschaftler interessant.
Und das Publikum ist quer durch alle Schichten, ne?
Genau, das ist bildungsübergreifend. Es müssen natürlich dann entsprechend auch dann die Bildungsvoraussetzungen und die Kenntnisvoraussetzungen der Zuschauer gewürdigt werden. Und so ist der Tatort auch so eine Mischkalkulation zwischen Serienkonfektionsware und anspruchsvollem Kunstfilm. Und er balanciert das eigentlich ganz gut aus.
Mhm. Halten Sie auch Vorlesungen über den Tatort?
Also Vorlesungen direkt nicht, aber Seminare. Man guckt sich dann den Film an und analysiert den am historischen Ort. Mhm. Das ist ja der Witz am Tatort, dass er die längst laufende fiktionale Serie im deutschen Fernsehen oder überhaupt Fernsehausstrahlung neben der Tagesschau unvergleichbar, 44 Jahre. Und da kann man eben auch kulturwissenschaftliche Fragen an den Tatort herantragen, weil der Tatort eben die Veränderungen der Bundesrepublik, Mentalitäten, Lebensstile, alltägliches Leben spiegelt.
Genau, wir hatten es ja schon angedeutet, der Tatort als wahrer Gesellschaftsroman der Bundesrepublik und wir klären gleich, ob das so stimmt mit dem Tatortforscher Professor Stefan Scherer. SWR1, Leute, rund 500 Tatortfolgen haben der Literaturprofessor Stefan Scherer und sein Team analysiert und angeschaut und in einer Datenbank zusammengefasst. Wie habe ich mir denn das vorzustellen, Herr Scherer? Nette, gemütliche Abende bei Chips und Bier?
Na, man benötigt für eine Folge, wenn man die durchanalysiert, nach bestimmten Kriterien 8 Stunden.
8 Stunden?
Und da
was
muss
machen
man,
Sie denn damit?
Ja, konzentriert angucken. Das heißt, also man hat etwas gesehen und muss zurückspulen und sich das nochmal angucken, um dann unter Umständen eine Sequenz, eine Szene überhaupt zu verstehen, was da gemacht wird, also in ihrer Funktion für den ganzen Film. Also so ganz so trivial ist das nicht. Das läuft nicht nur so durch, sondern Filmanalyse heißt schon auch Arbeit.
Aber Sie gucken, also ich würde mir vorstellen, man guckt ihn einmal gesamt an und dann so in Häppchen.
Na, wir haben ja alle geguckt, aber dann, wenn es um die Analyse geht, wird das nochmal genauer angeguckt und dann nach bestimmten Rasterpunkten, also Beobachtungskriterien, die werden dann in das Datenbanksystem eingetragen.
Der Tatort, ein Abbild Deutschlands. Warum?
Na, weil er mit 40 Jahren, mittlerweile 44 Jahren, im Grunde die bundesrepublikanischen Lebensverhältnisse seit der sozialliberalen Koalition, also nach 68, abbildet in der Veränderung der Lebensstile, Veränderung des Alltäglichen, Veränderung von angesagten Themen einer Zeit. Man kann so die 70er von den 80er und 90ern, den Nuller und jetzt die 10er Jahre des 21. Jahrhunderts unterscheiden.
Mhm. Und welche Rolle spielt die Regionalität?
Die ist zentral, die gehört von Beginn an zum Konzept. Der Tatort entsteht ja in Reaktion auf das ZDF-Erfolgsmodell der Kommissar. Und da besinnt sich die ARD auf ihre eigene Struktur, den Föderalismus abzubilden. Also die ARD-Rundfunkanstalten bilden im Grunde die föderale Struktur der Bundesrepublik ab. Und da hat Rohrbach Gunter Witte beauftragt, ein Krimi-Konzept zu entwickeln. Und das eben genau diesen Regionalismus auch ganz stark macht, neben dem Realismus und der Alltäglichkeit.
Und das hört man ja auch. Also Dialekt spielt ja eine Rolle im Tatort. Ja. Wie viel Dialekt darf denn sein?
Es darf nicht zu viel sein. Also stark dialektgeprägt war Bienzle in den 80er Jahren bis 2007. Und der SWR hat dann eben beim Stuttgarter Tatort das zurückgefahren. Mhm. Und zu viel Dialekt, da fühlen sich dann auch dann die Bewohner der Region nicht so recht gut behandelt. Also,
ja, wenn der Dialekt auch nicht echt ist, ne? Da muss
ja
halt passen.
Weil es echt ist oder weil es auch dann satirisch wirkt, ne? Dass man sich lustig macht. Und es gab einen reinen Dialekt-Tatort, einen Niederdeutschen, der musste synchronisiert werden. Also da sieht man dann die Grenzen. Mhm. Und der Schweizer Tatort wird ja auch nachsynchronisiert in einem hochdeutschen Schweizerdeutsch, damit es eben der bundesrepublikanische Zuschauer versteht, und zwar im Norden.
Ja, glaube ich. Kann ich gut nachvollziehen. Und wie ist es mit den Locations, mit den Örtlichkeiten? Die Leute lieben es doch, unterstelle ich mal, wenn sie mal den Bodensee sehen, wie der so schön da liegt. Oder wenn ich den Stuttgarter gucke, muss ich gestehen, ich will immer wissen, welcher Straße ist denn das, durch die Sie gerade fahren?
Also beim Bodensee liegt es auf der Hand, weil das ja im Grunde kein Konstanz- oder Konstanz-Tatort ist, sondern Bodensee-Tatort. Und das ist auch das Singuläre am SWR-Tatort am Bodensee. Also, weil hier Atmosphären, Raumatmosphären dargestellt werden. Beim Stuttgart ist es ganz unterschiedlich. Da wird Stuttgart zwar gezeigt in Totalen, aber die Folge könnte genauso gut in einer anderen Stadt spielen. Und das kann man auch unter anderem daran erkennen, dass der Stuttgarter Tatort ja häufig in Karlsruhe aus Kostengründen gedreht wird.
Ja, nur Teile davon, ne?
Also, ja, aber man erkennt dann als Karlsruher dann eben die Straßen in Karlsruhe und kann das nicht mit Stuttgart verbinden.
Kann es sein, dass Ihnen der Stuttgarter Tatort nicht so gefällt? Also ich spüre das so unterschwellig.
Das ist ein neues Konzept. Also Bienzle war stark milieugeprägt. Also die sprechen durchweg Dialekt, Bienzle auch, der Viertelus, der Trollinger Schlotzer. Und die spielen ja dann auch, also Bienzle und die schöne Lau spielt eben in Blaubeuren am blauen Topf. Und da ist die Location ganz zentral. Mit dem Stuttgarter, mit Lannert und Boot seit 2008 setzen die auf ein anderes Konzept, also Urbanität. Stuttgart als urbane Metropole mit einer stärker ausgeprägten Action-Dramaturgie, um auch ein jüngeres Publikum zu kriegen. Mhm. Also da legt man Wert auf ein anderes Publikum als bei Bienzle. Mhm.
Ich glaube, der Gerichtsmediziner, der spricht Schwäbisch, aber auch nicht so doll Schwäbisch.
Ja, ne? die Spurensicherung wird oft mit lokalen Ambitionen verbunden. Also die sprechen oft Dialekt, die Sekretärin und die Spusi. Ja.
Mhm. Aber es gelingt mehr oder minder gut dann nur, ne?
Ja, also das ist offenbar auch ein Problem, gute Dialektsprecher zu finden, also Dialektschauspieler zu finden.
Es war eins, Leute, heute mit Literaturprofessor Stefan Scherer vom KIT, der über 500 Tatorte angeguckt und analysiert hat. Und nach 10:30 unterhalten wir uns mal über die unterschiedlichen Kommissartypen. Es war eins, Leute, sonntags 20.15 Uhr. Ist Tatortzeit in Deutschland. Im Schnitt sitzen 10 Millionen Zuschauer dann vor den Fernsehgeräten. Die Vielfalt ist groß. Jeder ARD-Anschalt schickt 2, 3 oder 1 Ermittlerteam ins Rennen. Und deshalb jetzt mal so zum Nachhören im Schnelldurchlauf. 7 Ermittler in 30 Sekunden.
32 Jahre alt und noch nie gearbeitet. Was machen solche Leute den ganzen Tag?
Baby, da geht's um Seilschaften, um Verbindungen. Eine Krähe hakt der anderen keine Hocke aus.
Heute früh wurde in der Müllverbrennungsanlage Lahe die Leiche einer weiblichen unbekannten Person gefunden.
Auf die Entfernung durchschlägt so ein Luftgewehrprojektil die Kleidung nicht, aber es tut höllisch weh.
Wenn wir immer alle Angst haben und klein beigeben, dann können die immer weitermachen. Dann wird sich nie was ändern.
Sagt Ihnen der Name Rosa Lanschek etwas?
Also in derartig unter Leibwäsche wollte ich meinem Schöpfer nicht entgegentreten.
Tatortforscher Stefan Scherer aus Karlsruhe heute bei uns sind. Leute, wen haben Sie denn erkannt? Wollen wir mal ein Quiz machen?
Na, ich habe alle erkannt, aber Odenthal hatten Sie, glaube ich, zweimal.
Nee, einmal.
Ja?
Clara Blum?
Dann habe ich die Blumen nicht erkannt. Dann
das war
ich
die erste.
Die erste hatte ich als Odenthal wahrgenommen.
Nein, das war Clara Blum.
Das wundert mich. Das überrascht mich selbst, aber ja, kommt vor. Aber
Furtwängler,
also der Wiener Eisner, Furtwängler, das Charlotte Lindholm, mhm. Till Schweiger, Nick Schiller, mhm. Richie Müller als, die verwechsel ich immer, Lannert oder Boots?
Lannert. Boots ist der Hübsche.
Genau. Ja.
Mhm. Untal und Börne.
Börne war auch dabei?
Der Letzte.
Ja, dann hatte ich vielleicht nicht mehr aufgepasst. Ja. Aber den hört man auch gut, weil Jan-Josef Liefers Aha. schon eine markante Stimme hat.
Wer gefällt Ihnen denn von denen?
Börne ist eine eigene Spielart, das hatte ich vorhin schon erwähnt, das Komische. Und das war am Anfang eine neue Farbe im Tatortspiel und auch interessant, aber mittlerweile nach 10 Jahren oder 14 Jahren doch auch berechenbar geworden. Richard Müller ist ein guter Schauspieler und spielt ja auch gegenüber dem Jungen dann in dieser Konstellation eine ganz interessante Rolle in Stuttgart. Besonders anspruchsvoll sind die Folgen nicht durchgängig, weil sie eher auf so eine Action-Dramaturgie setzen. Besonders gut gefällt mir eigentlich schon Eva Mattes als Fassbinder-Schauspielerin. Und zwar auch wegen dieser spezifischen Bezugnahme auf das Atmosphärische eines Landschaftstatorts. Mhm. Und dann in der Konstellation mit dem jugendlichen Perlmann, dem Schnösel, der sie ja gnadenlos sieht, während sie als Dienstvorgesetzte duzt.
Und die Wiener, wie finden Sie die?
Den finde ich zum Teil in den letzten Jahren grandios. Der hat auch seine Spielart geändert. Er ermittelt jetzt wieder in Österreich, also in Wien. Vorher wurde er aufs Land geschickt, immer auf dem Urlaub und musste dann so nebenbei einen Tatortfall lösen. Aber jetzt ist ja eine neue Assistentin dabei oder eine Partnerin, Bibi, und die ist natürlich eine klasse Figur als Alkoholikerin, die da von der anderen Seite herkommt und den Ford Mustang des Inkasso-Heinzi dann immer nutzen muss.
Ist es nicht so, dass die Figuren interessant sind, die sich weiterentwickeln oder die sich verändern? Sie haben gerade gesagt, die Münsteraner seit 10 Jahren immer dasselbe. Ja. Das läuft sich aus. Ja. Und die sich entwickeln, wo was passiert, wo sich die Rollen verändern oder Nebenrollen neu besetzt werden, dann wird es interessant.
Das
oder?
Ist interessant, aber zu stark darf sich eine Tatort-Kommissarfigur auch nicht entwickeln, weil sie darf nicht in zu was ganz anderem umkodiert werden. Sie muss also immer gleichbar bleiben, weil sie im Grunde auch so berechenbar ist für den Zuschauer. Er muss wissen, was ihn erwartet, wenn Eisner kommt. Sodass es da Grenzen der Umkodierung gibt. Aber eine Farbe in eine Figur hineinzubringen, das macht die schon interessant. Mhm. Und das hängt natürlich auch mit dem Wechsel des Standorts zusammen. Also wenn Eisner auf Urlaub ist, mit Sophie Reuss dann in Innsbruck ermittelt, ist es natürlich was anderes, als wenn er in Wien ermittelt.
Ja klar, und deshalb gibt es auch die Kombination, dass halt mal Tatortkommissare zusammenarbeiten, die eigentlich nicht zusammenarbeiten. Es gab doch mal so einen Ost- und WDR-Tatort gemeinsam.
Genau,
ne?
Das wird dann ausgetauscht. Das ist ja im Grunde die Einrichtung des sogenannten Gastauftrittes. Die gab es Anfang der 70er Jahre, um die Einheit der ARD-Reihe Tatort zu stabilisieren. Das sind einzelne Sender und wenn dann Feigl bei Finke auftritt, dann verbindet das die beiden Serien. Das war im Grunde das Verfahren, um die Einheit des Tatort zu erzeugen. Und das ist dann zurückgefahren worden und bei diesen Gastauftritten, die Sie erwähnt haben, das war dann ein Zitat. Also die Baller von Schenk ermitteln dann bei Ehrlicher und Kain und die kommen dann zu Köln zu Besuch. Ja. Mhm.
Was halten Sie denn von denen, so ein etwas abgedrehteren Tatortkommissaren? Also Tukor Frankfurt oder David Striso in Saarbrücken?
Also Tukor ist natürlich erstens ein grandioser Schauspieler und der kann sich dann auch ein bisschen was Abartiges, erlauben. Er hatte einen Gehirntumor und halluziniert, sodass dann auch mit neuen Spielarten im filmischen Bereich gearbeitet wird. Also Mind Game Movie. Das heißt, der Zuschauer sieht etwas und weiß nicht, ob das Realität oder eingebildet ist. Und
also das ich geht muss Ihnen echt sagen, mir war das zu viel. Also ich habe den ausgeschaltet, weil ich den also nur noch abgedreht fand und da keine Lust mehr hatte.
Ist abgedreht und sehr verspielt und sehr anspielungsreich. Und für Profis ist das ein großes Vergnügen, aber nicht für jeden Zuschauer. Das mag schon sein, weil die übliche Spannungsdramaturgie hier natürlich stark zurücktritt. Streso ist eine Reaktion mit Stellbrink im Saarländischen Rundfunk auf den Erfolg von Börne Thiel, aber die machen nicht dasselbe im Bereich der Komik und da haben die Zuschauer Schwierigkeiten, das Schräg-Komische zu gutieren.
Mhm, sehe ich auch so. Also, das waren die aktuellen Ermittler und gleich unterhalten wir uns mal über die frühen Tatorte mit Professor Stefan Scherer. Der allererste Tatort, das war 1970, Taxi nach Leipzig. Seitdem wurden über 800 Folgen ausgestrahlt. Die meisten davon hat Professor Stefan Scherer gesehen und analysiert. Erinnern Sie sich noch an Taxi nach Leipzig? Wäre der Film heute noch anschaubar?
Also ich erinnere mich natürlich an den, weil ich den mehrfach gesehen habe, dann auch im Zusammenhang der Auseinandersetzung. Der hat einen historischen Ort, jeder Film. Also wenn Sie auch einen amerikanischen Film einen anspruchsvollen als Hollywood von 1970 sehen, sehen sie die Zeit. Und das sieht man diesem Film auch an. Aber er ist filmisch virtuos. Also mit Anspielung auf das Roadmovie, auf die verzerrte Nationalhymne, mit Panoramen, mit Naturaufnahmen und einem Ermittler, der illegal in die DDR geht, das ist schon bemerkenswert. Und das ist eine nach wie vor grandiose Folge, die man sich auch heute noch mit Vergnügen angucken kann.
Die frühen Kommissare, wie sahen die aus? Das waren so diese väterlichen Alleskönner.
Ja, kann man so sagen. Also, das, also Alleskönner und Durchblicker. Aber der Tatort verschiebt das schon. Also das ist im Grunde das Modell des Kommissars, Kommissar Keller im ZDF. Der guckt sich das an und seine Jungs, seine Assistenten ermitteln und durchschaut den Fall und ermittelt dann durch Nachdenken. Die werden dann in den 70er Jahren schon auch verstrickt. Also Haferkamp ist ja noch eher das Modell des distanzierten Beobachters.
Hans-Jörg Felmy
Felmy, seit 74. Und der ist dann auch schon verstrickt in die Fälle und lässt sich affizieren von den Bösewichtern und agiert mit denselben Mitteln, mit den fiesen Tricks. Also das wird vom Tatort früh verschoben. Und Trimmel begeht eine illegale Fahrt als Tourist in die DDR.
Kressin fällt mir noch ein. Ne?
Kressin,
das war so James Bond-artig.
Von Wolfgang Menge gedreht und das war explizit eine James Bond-Parodie. Also für das deutsche Fernsehen ein bisschen heruntergeschraubt, aber im Grunde mit diesen populärkulturellen Motiven von James Bond zu spielen. Das läuft nur 2 Jahre, das funktioniert nicht im deutschen Fernsehen.
Und dann gab es ein Highlight 1977, Reifezeugnis mit Nastassja Kinski.
Können Sie mir das kurz erzählen?
Da gibt es nicht viel zu erzählen. Er kam direkt auf mich zu. Es war ganz klar, was er wollte.
Hat der Mann sich an ihn vergangen?
Nein, aber er hat es versucht.
Großartiger Film, oder? Ich habe den unlängst nochmal gesehen. Ich fand den gut.
Also allein die Eingangssequenz von der panoramatischen Total auf die Stadt, gleitet die Kamera über das Schulgebäude hinab in die Schülermenge und man sieht dann Sina eben ihren Brief, Stimme aus dem Off lesen. Das ist filmisch virtuos gemacht, aber das ist Wolfgang Petersen, der dann mit dem Boot eine Weltregisseurkarriere macht und der dreht fast alle Finke-Folgen und die sind durchweg filmisch grandios.
Und der Start von 2 Weltkarrieren, Nastassja Kinski, Petersen, ne?
Ja, wobei dann Petersen, glaube ich, ein bisschen bekannter geworden ist.
Ja, natürlich.
Ist.
Bei ihr ist es dann nicht durchgeschlagen,
nicht
aber es war
so, aber
anfangs
das war ein Start,
der Weg.
Ja.
Ne?
Ja. Ja. Aber Petersen ist einer der Regisseure in den 70er Jahren, wo man sagen kann, die wollen auch schon filmisch etwas im deutschen Fernsehen machen. Mhm. Also die arbeiten mit Genre, es gibt eine Folge, die heißt Jagdrevier und da werden alle Western-Elemente durchgespielt. Also eine Kiesgrube ist dann der Grand Canyon und der Showdown. Also Jürgen Prochnow, auch ein Weltstar, spielt wie Clint Eastwood aus der sehr Leona-Dollar-Trilogie. Also so Sachen macht der Tatort 73.
Es gab ja noch mehr Weltstars im Tatort. Kurt Jürgens,
genau.
Glaube ich. Rot, Rot, Tot.
Rot, Rot, Tot. Das ist ein Serienmörder und der Titel markiert bereits im Grunde den Serial Killer. Also der steht auf rote Frauen und bringt die dann als Serienmörder um. Spielt auf dem Stuttgarter Killesberg und ist eine Lutz-Folge. Lutz ist weniger im Gedächtnis geblieben, weil er eher biederer ist, also weniger markant ist. Aber selbst bei Lutz im SDR damals gibt es bemerkenswerte Folgen mit Kurt Jürgens. Hatte auch sehr hohe Quoten.
Wer fällt Ihnen noch ein an Weltstars, die im Tatort waren?
Ad hoc?
Ich kenne nur eine Nummer kleiner. Udo Lindenberg war dabei, ne?
Ja, das sind die sogenannten Cameo-Auftritte. Das heißt,
Cameo?
Promis treten auf. Ne? Also Betty Vogts trat auf oder Jogi Löw in einer Odenthal-Fußballfolge. Das kommt schon vor.
Roland Kaiser mit Serana.
Oder auch Dieter Wedel, der hat ja ein gewöhnlicher Mord 73 gedreht. Und zeigt sich dann selbst eben wie Hitchcock. Solche Sachen gibt es dann auch im Tatort immer wieder, solche Spielereien.
Mhm. Ja, und Musik spielt eine große Rolle. Ne? Es gab ja verschiedene Songs, die in Tatorten auftauchten und dann populär wurden. Ich sag mal nicht Welthits populär, Midnight Lady, Chris Norman, das war so eine Phase. Wann war denn das? Das war die 80er?
Das waren die 80er Jahre. Das war Schimanski als eigens komponierte Musik, im Grunde auch dann die Filme getragen haben und die dann dadurch populär wurden, auch durch die Songs. Bei Haferkamp gibt es noch bekannte Pop-Songs, also Pink Floyd, Shine on a Crazy Diamond, also aus Wish You Were Here. Also das ist nicht eigens komponiert, aber trägt dann schon mit dazu bei, im Grunde die Zuschauer zu kriegen. Aber bei Schimanski mit Klaus Lage wird das dann systematisch gemacht.
Sie geben mir ein gutes Stichwort, denn nach den 11 Uhr Nachrichten wollen wir uns mal ausführlicher unterhalten über Götz-George und Schimanski mit dem Literaturprofessor Stefan Scherer. SWR1, Leute, einen wie ihn gab es nie wieder als Tatortermittler, behaupte ich mal. Götz-George alias Horst Schimanski.
Nimm dir ruhig einen Schluck. Da hast du wenigstens nicht mehr so eine Fahne.
Das hier ist meine Wohnung.
Und ich sage dir zum Letzten, ist klar, du, ist ganz klar.
Was zur Folge hat.
Dass deine Jacke jetzt in der Wäsche ist.
Das haben wir alle begriffen, dass das schlimm für dich gewesen ist.
Professor Stefan Scherer, Professor für Neuere Literatur am KIT und Tatortforscher. Was war denn so das Besondere an Szymanski?
Szymanski war die erste Figur, die mitten ins Milieu verstrickt war. Der kam von der anderen Seite durch seinen Dienstvorgesetzten Königsberg, wurde er auf die gute Seite der Polizist gebracht und kannte eben das Milieu und hat auf gleicher Augenhöhe ermittelt. Und das hat sich dann auch kameratechnisch so umgesetzt, dass die Kamera immer die Mitsicht von Szymanski hatte. Also nie mehr wusste, der Zuschauer wusste nie mehr als Szymanski selbst. Und das war ein neues Konzept, verbunden mit einer Action-Dramaturgie, also verstrickt zu sein, mittendrin zu sein.
Er sah so ein bisschen verloddert aus, die Jacke war sein Markenzeichen. Ja, ja. Dann auch das Personal drumherum, Eberhard Feig als Tanner, klasse.
Genau, das geht nur mit einem, also der die Spießigkeit ausstellt, also Tanner mit seiner Krawatte oder seiner Fliege. Sonst wäre die Figur Szymanski im deutschen Fernsehen als Kommissar nicht durchzusetzen gewesen. Es musste entsprechend ausbalanciert werden, aber es war nicht ein klasse Team.
Und dann noch Hänschen, der Holländer. Ich habe vergessen, wie der heißt. Ja. Wim van Dingsbumsen.
Ja, der Holländer. Der hat dann immer so das Drogen, den Aspekt ins Spiel gebracht, das Kiffen.
Ja, wir haben, es gibt ja die, man könnte ja, wenn man wohlwollend ist, die Szymanski-Tradition nach heute fortsetzen. Und wir landen dann bei Till Schweiger. Und dazu kam eine Mail ins Studio von Mobby aus Aalen. Er schreibt, Tatort mit Till Schweiger ist eine Beleidigung der Intelligenz der unschuldigen Zuschauer. Da kann man nur froh sein, dass es noch die Schweden-Krimis wie Wallander und andere gibt. Und Mobby ist interessiert daran, wie Sie das sehen.
Also das kann man so sehen. Aber das ist eben ein Trend des Tatort seit 2010, stärker auf Action zu setzen, um auch junge Leute, also ein junges Publikum zu rekrutieren. Also diejenigen, die zu Til Schweiger-Filmen ins Kino gehen, die sollen dann eben auch vor den Fernsehschirm gebracht werden. Und das ist das Konzept.
Das klappt ja auch, die haben
und
ja eine Mörderquote.
Auf Action zu setzen, das ist immer eine Spielart. Der Tatort hat viele Farben, also epische, langsam erzählte Kunstfilme, ganz normale und dann auf Action. Also das ist eine Spielart. Über die schauspielerischen Qualitäten von Herrn Schweiger kann man sich natürlich
darum
streiten.
Geht's ja dabei nicht, ne?
Aber dass das eben erfolgreich ist, zeigen die Quoten. Und der NDR würde den Teufel tun, also das dann nicht zu realisieren. Das ist eben ein Publikumskalkül. Und die Schweden-Krimis sind natürlich auch sehr gut. Und gerade Borowski, gespielt von Axel Milberg, ist ja auch mit Walland, mit Mankell befreundet. Und die integrieren ja auch Drehbücher dann in Borowski-Folgen. Aber die sind natürlich auch gut. Also aber nicht weniger Wallander als Kommissar Lund oder Die Brücke, würde ich sagen.
Aktueller Rekord, 27 Tote in einem Schweiger-Krimi. Jetzt soll im Herbst einer mit Tukor kommen, der alles sprengt, 47. Also da geht's richtig zu Sachen.
Naja, das ist eben das Konkurrenzprinzip der Sender. Die müssen sich, die beobachten sich und wollen was Neues machen und überbieten sich dann auch. Und zurzeit geht das kleine Überbietungsspiel über die Anzahl der Leichen. Mhm. Aber ist nur so ein Nebeneffekt. Aber die Presse greift das gerne auf.
Mhm. Wie brutal darf es denn sein um 20.15 Uhr?
Die Brutalität ist gar nicht so das Problem, weil das mit zur Aufmerksamkeit des Tatort gehört. Wenn sich am nächsten Tag die Bild-Zeitung aufregt, von unseren Gebühren wird uns das geboten, ist das ein Bringer und sorgt für Aufmerksamkeit. Das ist den Machern recht. Und so brutal sind die Folgen gar nicht, weil die sind so geschnitten, dass man im Grunde das Brutale nicht wirklich sieht. Und das wirklich Brutale ist ja das, was im Kopf des Zuschauers passiert, was nicht direkt gezeigt wird. An diese Ebene geht der Tatort selten heran.
Der ARD-Tatort als Forschungsobjekt vom Karlsruher Literaturwissenschaftler Professor Stefan Scherer. Und gleich reden wir mal über Aktualität und Politik im Tatort. SWR1, Leute. Tatort gucken aus beruflichen Gründen, das ist eine feine Sache. Professor Stefan Scherer vom Karlsruher Institut für Technologie hat an die 500 Tatortfolgen gesehen und untersucht. Im Tatort werden ja so Mentalität und Lebensstil der jeweiligen Zeit wiedergespiegelt. Das haben wir ja schon angesprochen. Aber wie steht es denn da mit politischen Themen?
Die spielten in den 70ern eine größere Rolle. Also das, was öffentliche Aufreger waren, also Giftmüllskandal bei Trimmel oder auch der Bestechungsskandal in der Bundesliga. Und das wird dann zurückgefahren. Und Politik selbst ist eigentlich vergleichsweise selten ein Thema im Tatort.
Warum?
Ja, schwierig. Vielleicht wird das gelesen als Schlüssel-Tatort, wer ist mit was gemeint. Und dann ist die Bonosphäre im Vergleich zu House of Cards, also die amerikanische Innenpolitik, noch ein bisschen überschaubarer und kleiner. Und ich glaube, das öffentlich-rechtliche Fernsehen traut sich dann im Letzten doch nicht so ran, eine Bundeskanzlerin oder einen Abgeordneten in einem kritischen Licht darzustellen, als Fiesling, als schwierige Person, die offenbar auf die Seite der Schlechten gerät. Mhm.
Aber aktuelle Themen finden ja schon statt. Dieser Münchner S-Bahn-Mord, der taucht, glaube ich, in zwei Tatorten auf.
Das ist natürlich erstmal kein politisches Thema, sondern eben ein öffentliches Ereignis. Aktualität ist immer ein Thema. Also auch dann zum Beispiel, was die Islamdebatte angeht, dass eben das dann thematisiert wird, das kommt immer vor. Aber die richtige Politik in Berlin mit Figuren, die man unter Umständen erkennen kann, das machen sie nicht.
Aber es ist schon so, dass man auch sehr vorsichtig mit Ausländern und Migranten umgeht, oder?
Na, der Tatort ist im Grunde ja, wenn man es ein bisschen polemisch formulieren möchte, der audiovisuelle Leitartikel, der spiegelt das im Für und Wider. Ne? Mhm. Also fast wie ein Schulaufsatz zum Teil. Das wird dann auf die beiden Kommissare verteilt und die vertreten dann die jeweiligen Positionen, überlassen dem Zuschauer dann die eigene Meinung. Und das ist dann insofern auch schon Aufklärungsfernsehen. Es werden die Positionen benannt und man muss sich selbst Gedanken machen.
Mhm. Und es eckt ja manchmal an. Es gab ja diesen einen Furtwängler-Tatort über die Aleviten.
Da wem Ehre gebührt, da hat sich eben eine Religionsgemeinschaft schlecht dargestellt gefühlt, obwohl das damals überhaupt nicht in der Intention war. Aber das sind dann die Fettnäpfchen und die kann man unter Umständen gar nicht so genau einschätzen, wo da was hochgeht. Und deswegen greift da auch eine gewisse Vorsicht bei den Machern.
Jetzt gibt's Leute, die sagen, ich habe doch keine Lust mehr, den Sonntagabend zu versauen. Das Ende vom Wochenende wieder mit Kindesmissbrauch, Kindesmord. Das sind ja so Themen, die spalten. Oder wie sehen Sie das?
Das mag schon sein. Und man kann dazu ja auch eine moralische Position einnehmen. Aber man hat auf jeden Fall am nächsten Tag ein Gesprächsthema. Und man kann sich dann eben über diese Folge, über diese Ermittlerin, den Ermittler oder den Tatort überhaupt aufregen. Und am besten noch vielleicht zusammen mit der Bild-Zeitung, die sich dann empört, dass von den Gebühren eben das und das ausgestrahlt worden ist. Das ist ein Gesprächsthema wie das Wetter.
Mhm. Wir sagen ja immer 10 Millionen Zuschauer so im Schnitt im Tatort. Das heißt ja nicht, dass es 10 Millionen gefällt. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen.
Ja. Das muss ja auch gar nicht sein. Also der Tatort ist so ein Gemischtwarenladen, also eine Mischkalkulation. Für jeden soll etwas dabei sein. Also für den Profigucker, der anspruchsvolle Kunstfilme haben will oder auch für den, der sich nur unterhalten lassen will. Und das findet dann auch entsprechend so statt, dass die Leute eben bei der Stange bleiben.
Das heißt, diese anspruchsvollen Filme werden so dem normalen Fernsehzuschauer so untergejubelt.
Ich meine, das ist der Witz, dass im Grunde ein Normalzuschauer, als Bewertung, einfach dann auch mit einem anspruchsvollen Film konfrontiert wird, der Kunstfilmambitionen darstellt. Also der Dominik Graf, der letzte aus der Tiefe der Zeit im Bayerischen Rundfunk, das war schon eine schwierige Folge, aber man guckt die dann auch und der wird damit konfrontiert, was so das deutsche Film und Fernsehen so hinkriegt.
Und andererseits kann man sich auch furchtbar intellektuell finden, wenn man so einen Film dann auch begutachtet.
Ja, da hieß es dann in der Bild-Zeitung Wirr-Tatort. Also da fühlten sich schon viele überfordert. Da funktioniert das nicht so mit der intellektuellen Inspiration. Aber die Möglichkeit besteht schon.
Ja, mit Ihren Professoren können Sie dann so auf Augenhöhe drüber reden.
Genau, und sich freuen. Also was erfreuen wir uns natürlich.
S1 Leute, mit Deutschlands führenden Tatortforscher Professor Stefan Scherer und nach 11:30 unterhalten wir uns dann über ein besonderes Vergnügen beim Tatort gucken, nämlich parallel zu twittern. Phänomen Tatort. Millionen Deutsche sitzen sonntags vor ihren Fernsehern und gucken den Tatort. Nicht unbedingt nur zu Hause, sondern auch in Kneipen. Professor Stefan Scherer heute zu Gast in SWR1. Leute, was macht denn so dieses gemeinsame Tatortgucken aus? In Kneipen, in Kinos?
Gemeinschaftsgefühl. Wie bei der Fußball-WM guckt man gemeinsam, hat gemeinsam teil und fühlt sich eben nicht alleine.
Also besser als zu Hause dann?
Zu Hause kann man das ja auch haben, wenn man dann über Second Screen oder Twittern einfach noch seine Kommentare abgeben kann. Man weiß gerade eben jetzt, 20.15 Uhr gucken 10 Millionen Leute Tatort. Und das produziert diese imaginäre Gemeinschaft, wie der Kulturwissenschaftler sagen würde.
Es wird ja auch schon angekickt, dadurch, dass jetzt im Internet, dass man dann begleitend quasi die Tatortfolge schon kennenlernt. Also mir ist schon mal so gegangen, ich habe gar nicht geguckt, aber ich wusste alles, weil ich den Artikel gelesen habe und den Schnellcheck noch gelesen habe und ein bisschen bei Twitter geguckt habe und zack, konnte ich mitreden am nächsten Tag. Es reicht schon, ne?
Also man kann mitreden und es schult ja unter Umständen auch, wenn einer was feststellt, der könnte es gewesen sein, dann wird man selbst zum Denken angeregt. Also das ist ein kommunikativer Akt, der dann auch die Wahrnehmung der Folge selbst ja steuert. Und das kann attraktiv sein.
Ist es nicht auch so ein Ablästern, dass man, oh, guck mal,
klar,
wie die Lippen von der aussehen.
Klar,
und
natürlich, klar.
Leichen zählen,
ja,
bei Chiller.
Ja, klar, das gehört auch dazu. Ja. Also ich mag das ja nicht, weil ich konzentriert gucken muss. Aber das ist meine,
also Sie können ja nicht mehr normal Fernsehen gucken.
Das ist meine Deformation professionell, ja.
Aber der normale Fernsehzuschauer sitzt halt zu Hause und wenn er was Lustiges gesehen hat, dann twittert er halt nebenher. Guckt ein bisschen flüchtiger vielleicht als
und
Sie.
Und guckt vielleicht auch, wie andere darauf reagieren. Also das sind so Testläufe. Man kann eine Hypothese formulieren und die ist ja dann interessant, weil, ha, habe ich recht gehabt.
Die Tatort-Premieren sind ja neuerdings auch nicht immer im Fernsehen, sondern in Kinos.
Genau.
Also aufgeblasen, große Leinwand.
Also sie werden bei Filmfestspielen gezeigt, dann noch größer, dann tatsächlich als Erst-Uraufführungsevent. Aber im Kino wird regelmäßig, werden Erstausstrahlungen ausgestrahlt, Erstfolgen. Ja.
Warum?
Ja, weil offenbar die große Leinwand die Tatort, also trägt eine Fernsehproduktion. Das heißt also, das sind Kinospielfilmansprüche, die da offenbar abgedeckt werden. Das ist, die Leinwandgröße ist ein Faktor für Bildästhetik und der Tatort ist offenbar so gut, dass man das auf der großen Leinwand nicht bloß für dilettantisch erklärt.
SWR1 Leute heute Vormittag mit dem Karlsruher Tatortforscher Professor Stefan Scherer. 22 verschiedene Ermittlerteams haben wir aktuell. Das ist recht unübersichtlich und wie er das findet, darüber unterhalten wir uns gleich. SWR1 Leute, 22 verschiedene Ermittlerteams gibt es aktuell in der ARD-Krimireihe Tatort. Drei weitere sind im Anmarsch. Simone Thomalla, Martin Wuttke werden sich noch verabschieden demnächst. Tatortforscher Stefan Scherer, ist diese Vielfalt nun begrüßenswert, weil vielseitig oder unübersichtlich?
Also Vielfalt gehört schon immer zum Konzept des Tatort, weil er eben etwas, was nicht funktioniert, austauschen kann. Aber zurzeit ist es selbst für meinen Geschmack etwas zu viel, weil ich mir die neuen Ermittler noch gar nicht richtig merken kann. Das entsteht eben als serielle Effekt, wenn sie mehrfach begegnen, dann gewöhnt man sich dran. Aber jetzt ist mit Erfurt, also dem MDR, die haben ja zwei neue Teams in Weimar und Erfurt, die hatten jetzt erst eine Folge.
Wobei Weimar markant ist, das war doch das mit...
Ja,
mit
aber da war der Witz, das war der sogenannte Event-Tatort mit Christian Ulmen, die fette Hoppe. Ein Tatort, der im Grunde alle Klischees des Tatorts durch den Kakao zieht und war als Event-Tatort gedacht, also eine einmalige Folge. Das war so erfolgreich, dass die jetzt im Grunde fortsetzen wollen. Und jetzt hat der Sender damit ein Problem.
Wieso?
Weil er das so nicht mehr machen kann. Man kann nicht in jedem Tatort durch den Kakao ziehen.
Nee, aber man kann jetzt halt versuchen, das ein bisschen zu normalisieren.
Ja,
Norbert Schirner, das ziehen ja.
Das muss normalisiert werden, aber dann verliert sich vielleicht auch der Reiz, Norbert Schirner und Christian Ulmen. Ich bin skeptisch. Also ich finde nicht, dass es trivial ist, was der MDR sich hier eingehandelt hat.
Wie beurteilen Sie denn das, dass jetzt immer mehr bekannte Schauspieler scharf auf Tatortrollen sind? Auf Kommissare natürlich, nicht nur auf eine Nebenrolle.
Nee, das war ja schon von Beginn an so. Hans-Jörg Felmy war ein bekannter Fernseh- und Filmschauspieler. Und die haben dann aber auch wegen der schlechten Drehbücher dann auch entnervt ausgestiegen. Und ein Tatortkommissar muss nicht notwendig ein guter Schauspieler sein. Also ich mag ja Bartitsch und Leitmeier. Das sind keine besonders guten, also hervorstechenden Schauspieler wie etwa Axel Milberg. Aber es ist tatsächlich ein Trend und bringt natürlich Nuancen ins Spiel, also ein nuanciertes Spiel. Dass die alle scharf darauf sind, kann man so durchweg nicht sagen. Also Nina Kunzendorf ist ausgestiegen. Meine Hypothese wäre, weil sie auch die Sorge trug, dass sie dann auf diese Tatortrolle festgelegt wird. Es gibt auch eine Rückseite für bekannte Schauspieler.
Aber ist es nicht so, dass wenn man jetzt eine Kombination hat aus einem sehr guten Schauspieler und einem durchschnittlichen Schauspieler, dass das ganz schwierig ist, da das Gleichgewicht zu finden?
Das ist eine Schwierigkeit bei David Streso für meinen Geschmack. Und da kommt also seine... in seinem Team, also die weibliche Ermittlerin, Marx heißt sie, da eigentlich
diese
nicht.
Diese Rothaarige.
Ja, ja. Und da, weil das ja nicht so richtig funktioniert, denkt der Sender auch daran, das auszutauschen. Also das ist schon eine Schwierigkeit. Vielleicht sogar für die bekannten Namen, die dann auch einen Widerpart benötigen, ne, in der Konstellation.
Ja, das ist schwierig. Ne?
Ja.
Der Tatort boomt jetzt schon seit ein paar Jahren. Es gab immer so Wellen. Also mal war der Tatort ganz oben, dann gab es mal eine Phase, wo das nicht so populär war. Jetzt ist wieder ganz oben. Wie geht's weiter? Ist das endlich?
Also das muss. Also in einem Interview hat letztens Adele Neuhauser, die Bibi Fellner spielt, gesagt, Tatort war immer populär. Aber es wurde nicht so viel Hype darum gemacht, also nicht ständig darüber berichtet, wie es in den letzten 5 Jahren der Fall ist. Und das schafft natürlich die entsprechende Aufmerksamkeit. Populär war er immer, er hatte Einbrüche in den 80er Jahren mit Quoten und jetzt ist er doch stabil, fast regelmäßig über 10 Millionen.
Also Sie glauben, dass das so weitergeht?
Ja, weil wenn etwas nicht funktioniert, kann es ausgetauscht werden. Problem ist, ein neuer Ort, ein neuer Handlungsort, eine neue Ermittlerfigur mit einer neuen Farbe und schon beginnt das Spiel neu interessant zu werden.
Sie beschäftigen sich jetzt auch schon ein paar Jahre damit, den Tatort zu erforschen. Haben Sie mittlerweile auch mal wieder Lust auf etwas Anspruchsvolleres?
Der Tatort,
so beruflich als Literaturprofessor.
Der Tatort ist zwischendurch ziemlich anspruchsvoll. Es gibt Folgen, wo man sich die Zähne ausbeißt, wenn man die analysiert. Da unterschätzt man viele Folgen. Es gibt natürlich auch nicht anspruchsvolle. Aber in letzter Zeit habe ich wieder Vergnügen am Lesen.
Was lesen Sie gerade?
Zurzeit lese ich Anna Karenina von Tolstoi und dann merkt man, ein Roman zweiter Hälfte des 19. Jahrhunderts, dass der schon auf Serialität hin angelegt ist. Wenn Anna sich nicht umbringen müsste wegen dieser Ehebruchsgeschichte, könnte das doch ein Stück weit so weitergehen.
Ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie 2 Stunden lang Zeit für uns hatten in SWR1 Leute mit Professor Stefan Scherer und Petra Zuck.